Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Philipp Rayon, ich bin Justizreporter in der ARD-Rechtsredaktion und heute soll es um die Grundlage unserer Arbeit gehen. Wir haben es alle durchstanden und zumindest ich bin auch echt froh, es hinter mir zu haben, das Jurastudium. Bei mir im Podcaststudio hier in Karlsruhe ist Alexander Holzer. Hallo Alex.
Hi.
Alex ist momentan Referendar und macht hier bei uns in der Rechtsredaktion seine Wahlstation. Das Studium liegt also auch bei dir schon ein bisschen zurück. Alex, wenn du so zurückdenkst, was ist dir denn da in Erinnerung geblieben?
Ja, die vielen, vielen, vielen Stunden in der Bib, aber auch coole und nette Leute, die man dann irgendwie getroffen hat und so eine Hausarbeit irgendwie zu schreiben, das schweißt ja auch zusammen.
Und ich finde es jetzt mittlerweile schon auch bemerkenswert nach einigen Jahren, wie viele man aus dem Studium dann doch auch immer mal wieder sieht und wieder trifft. Jetzt hast du aber nochmal intensiv zum Thema Jurastudium recherchiert und warst auch zum Beispiel an der Uni Heidelberg, hast mit einigen Studis gesprochen. Wir hören jetzt mal einige von denen.
Am meisten belastet mich wirklich wahrscheinlich die Angst, einfach nach 5 Jahren Studium mit gar nichts dazustehen.
Ansonsten, ja, würde ich mir auch wünschen, dass wir mehr Versuche bekommen würden und eben integrierten Bachelor, dass man nicht Mitte 20 ohne irgendeinen Abschluss dasteht.
Naja, es ist also so, dass ich gerade in der Examensvorbereitung bin und ziemlich viel Zeit in der Bibliothek verbringen muss, um einfach die ganze Stofffülle annähernd hinbekommen zu können in der Zeit, die man sich dafür nimmt, und dass da eine gewisse Entschlackung doch durchaus angebracht wäre aus meiner Sicht.
Unfair ist, oder dass ich es als unfair empfinde, dass in manchen Bundesländern die Möglichkeit gibt, abzuschichten und in anderen Bundesländern dann wieder nicht.
Also ich glaube, was bei vielen Studierenden die Emotionen hinsichtlich der Reform, der möglichen Reform des Jurastudiums hat hochkochen lassen, ist die Feststellung der Landesjustizminister gewesen, dass eigentlich grundsätzlich kein Reformbedarf bestünde.
Also so richtig gut scheint die Stimmung unter den Studierenden ja nicht zu sein. Alex, sind das Einzelfälle deines Eindrucks nach?
Nein, also Einzelfälle sind das glaube ich nicht, sondern da habe ich ja noch deutlich mehr Leuten gesprochen und die haben alle was ziemlich Ähnliches erzählt.
Stress und Frust gehören leider irgendwie im Jurastudium dazu. Wenn ich so überlege, die Wohnheimpartys, die waren irgendwie zu meiner Zeit immer in der Semestermitte. Alle konnten da mitmachen und für mich war es immer ein bisschen schwieriger, weil schon wieder die Klausuren in den letzten Semesterwochen anstanden. Und wenn die anderen dann in den Ferien im Urlaub waren, da habe ich dann irgendwie Hausarbeiten geschrieben oder Praktika gemacht. Also irgendwie alles ein bisschen mau gewesen. Immerhin eins dieser Praktika habe ich hier in der Rechtsredaktion gemacht und bin dann hängen geblieben. Also auch was Positives. War denn dein Studium damals ähnlich stressig, wie das jetzt gerade auch die Studis aus Freiburg und Heidelberg hier gesagt haben?
Ja, schon ein bisschen. Gerade der Anfang war schwer. Ich bin ja auch so der Erste in meiner Familie, der studiert hat und auch Jura studiert hat. Und ich musste mich da erstmal so ein bisschen reinfinden. Aber ich habe mir dann schon irgendwie coole Sachen gemacht. Also ich hab Moot Court gemacht. Ich hatte die Möglichkeit, ein Jahr in Spanien zu studieren.
Cool.
Und habe dann meinen Schwerpunkt im internationalen Recht gelegt, was mich dann auch bis heute noch bewegt.
Also da hast du anscheinend schon dann die richtigen Ecken und Nischen gefunden in der juristischen Welt während des Studiums. Das klingt sehr gut. Ist denn dieser Stress, den wir beide ja anscheinend doch auch gespürt haben, ist das irgendwie nur so eine subjektive Wahrnehmung oder lässt sich das wissenschaftlich belegen?
Ja, tatsächlich, da gibt's auch Studien dazu, da haben sich dann Experten damit mal beschäftigt. Zum Beispiel Psychologen von der Uni Regensburg in der sogenannten Jurastress-Studie, wo sie psychische und biologische Belastungsreaktionen konkret von Jurastudierenden in Vorbereitung auf das erste Examen erforscht haben. Und das Ergebnis war dann so, ein hoher Anteil von Studierenden war gerade in der Examensphase sogar auffällig hinsichtlich chronischer Stressbelastung, Ängstlichkeit, Depressivität.
Ja, krass, ja.
Das ist ja auch irgendwie dann kein Wunder. Was ich da noch gelesen habe, ist, dass mit durchschnittlich 39 Stunden pro Woche JuristInnen schon im Studium deutlich mehr als ihre KommilitonInnen aus anderen Fachbereichen arbeiten. Und dann kurz vor dem Examen steigt das Pensum im Schnitt auf 50 Stunden an. Über alle Fachbereiche hinweg liegt der durchschnittliche Arbeitsaufwand in der Woche bei ca. 31 Stunden, also deutlich weniger.
Da gibt es natürlich auch häufig Phasen im Studium, die irgendwie hart sind. Ich glaube, wir sollten jetzt kein Studium hier unter den Scheffel stellen, aber nichtsdestotrotz scheint diese Studie zu belegen, dass es im Jurastudium schon besonders happig kommt, gerade in dieser Examensphase. Die Uni Göttingen hat sich da auch was angeguckt, glaube ich, hattest du gesagt im Vorgespräch?
Ja, genau. Die Uni Göttingen hat sich mal ihre Studierenden angeguckt Und diese Studie wurde Ende August vorgestellt. Dabei kam heraus, 50% der Jurastudierenden fühlen sich die meiste Zeit gestresst von ihrem Studium, 16% sogar die ganze Zeit. Das Stresslevel steigt bereits mit Beginn des Hauptstudiums deutlich an.
Und viele Studis leiten dann unter anderem daraus ab, es gibt einen Reformbedarf. Viele sind sich ja sogar verärgert, haben wir vorhin auch schon gehört. Gerade momentan, warum eigentlich?
Gerade, dass die JustizministerInnen der Länder auf ihrer Frühjahreskonferenz im Juni gesagt haben, sie sehen keinen Reformbedarf, das können viele nicht verstehen. Gleichzeitig machen in der JuristInnen-Bubble viele kleine Änderungen einzelner Bundesländer Schlagzeilen. Baden-Württemberg streicht die Ruhetage zwischen den Examensprüfungen. Bayern reduziert die Prüfungsstandorte.
Das heißt dann längere Fahrzeiten zum Examen, ne?
Ja, genau. Das läppert sich ja auch. Und Schleswig-Holstein hat dann auch noch zusätzliche Examensklausuren eingeführt. Das Jurastudium wurde eben seit über 100 Jahren nicht wesentlich verändert. Inzwischen gibt es zahlreiche Reformvorschläge, die auch der Justizministerkonferenz vorlagen.
Und über einige dieser Vorschläge hast du, Alex, mit Sophie Dahmen und Tobias Hager von Jurreform und Professor Volker Stephan von der Bucerius Law School gesprochen. Der ist Mitinitiator des Hamburger Protokolls zur Reform der ersten juristischen Prüfung. Das klingt schon wieder irgendwie typisch juristisch, um ehrlich zu sein. Ein ziemlich komplexer Titel. Aber was sind denn das eigentlich für Initiativen?
Ja, also Jurreform, ist ganz spannend, hat sich auf die Fahnen geschrieben, den Diskurs zwischen den einzelnen Interessengruppen, also Studierenden, ProfessorInnen und PraktikerInnen, über dieses Studium zu fördern. Da waren vorwiegend jüngere Leute aktiv, die selbst die Ausbildung gerade durchlaufen oder durchlaufen haben. Die haben sich dann empirisch dort durchgearbeitet, verschiedene Schwachstellen identifiziert und sich mit den verschiedenen Forderungen beschäftigt. Aus diesen unterschiedlichen Vorschlägen haben die dann 44 Reformvorschläge herausgearbeitet. Und dann daneben das Hamburger Protokoll ist dann quasi parallel entstanden. Die arbeiten auch viel zusammen. Das ist das dann eben von der Seite der juristischen Fakultäten. Da arbeiten DekanInnen, Pro- und StudiendekanInnen mit und auch Studierende. Und versuchen da irgendwie was in Gang zu kriegen.
Und das sind eben Vertreter der Fakultäten von Unis aus ganz Deutschland. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein in euer Gespräch. Du hast das ja teilweise mitgezeichnet.
Jurreform förderte den Diskurs zwischen den einzelnen Interessengruppen, Studierende, ProfessorInnen und PraktikerInnen über das Jurastudium. Frau Dahmen und Herr Hager, wie genau muss man sich das vorstellen?
Also wir haben versucht, mit der Jurreform-Studie eine neutrale Datengrundlage zu schaffen, mit der wir den Diskurs so fördern, dass wir erstmal darlegen, was in den letzten 20 Jahren an Diskussionen bereits in der Öffentlichkeit waren. Und darauf basierend haben wir unsere Abstimmung so geschaffen, dass sich der Diskurs in eine bestimmte, also in bestimmte Kategorien bringen lässt und man eben aufgrund dieser Daten dann bestimmen kann, welche Interessengruppen für welche Thesen offen sind oder welche Thesen auch komplett ablehnen. Und das ist eben eine gute Möglichkeit gewesen, um auf alle Interessengruppen gleichermaßen einzugehen.
Welche zentralen Forderungen stellt die Initiative Jurreform auf?
Ja, wir haben das sozusagen in zwei Teile aufgeteilt, die Ergebnisse. Das eine, was wir daraus abgeleitet haben, ist ein Sofortprogramm. Das sind 6 Thesen, die unter den von uns identifizierten StakeholderInnen-Gruppen eine absolute Mehrheit in allen Gruppierungen gefunden haben. Die Gruppierungen sind eben die PraktikerInnen, die Lehrenden, also Professoren und Dozenten oder auch AusbilderInnen im Referendariat und den Studierenden, ne? Also diese drei Gruppen. Und das Sofortprogramm basiert eben sozusagen darauf, das ist die Zulassung anderer Prüfungs- und Unterrichtsformen, die unabhängige Bewertung, neue Inhalte nur über Streichung von bestehenden, regelmäßiges Monitoring soll so ein bisschen Überbegriff sein für so eine Veränderungs-Agentur, die den Prozess laufend begleiten soll. Das elektronische Examen, wir haben es genannt, Hilfsmittel im Examen mit Computer zum Schreiben und die Verbesserung des Betreuungsschlüssels. Im zweiten Schritt, und das ist dann der langfristige, also nicht das kurzfristige, sondern langfristige Schritt, soll dann, was wir ein Locum 2.0 nennen, also die Frage stellt sozusagen, wie soll die juristische Ausbildung grundlegend verändert werden? Und da haben wir von vornherein gesagt, wir sind da nicht die Vorreiter, die jetzt sagen, das ist es, wie es laufen soll, sondern wir möchten nur den Prozess anstoßen, Und der Name entlehnt sich dem großen Reformprozess aus den 70er Jahren, der zur einstufigen juristischen Ausbildung geführt hat, die dann ja nur probeweise eingeführt ist und wieder versandet ist. Aber eben diese Diskussion damals ist an der Akademie Locum geführt worden. Und das möchten wir sozusagen dem Namensgeben entnehmen und dann eben aber weiterführen in einem großen Prozess, was für uns bedeutet, dass über einen Zeitraum mit allen relevanten Stakeholder in Gruppen sozusagen die Diskussion neu geführt wird, eben auf Basis unserer Ergebnisse.
Nun gibt es seit Dezember 2023 das sogenannte Hamburger Protokoll. Herr Professor Stephan, was hat es damit auf sich und welchen Mehrwert hat das Ganze neben Jureform?
Ja, das fand am Freitag, den 1. Dezember 2023 in Hamburg statt. Eine Arbeitssitzung, eine Tagung könnte man sagen, die auf Initiative der Buceus Law School, insbesondere des Präsidenten Michael Grünberger, erfolgte. Es ging eben im Kern um die Reform der ersten Prüfung. Vorschläge, was können, was müssen wir, was sollten wir tun? Eingeladen waren insbesondere Dekane, Studiendekane der juristischen Fakultäten, aktuelle und ehemalige, aber auch eben Vertreter des Bundesverbands rechtswissenschaftlicher Fachschaften und eben auch der Initiative Jureform. Also es gab vier große Forderungen. Die erste war das große Thema Reduktion des Pflichtfachstoffes. Ein Schwerpunkt war bei uns bei der Hamburger Tagung, dem Hamburger Modell, vor allen Dingen die Idee der Verlagerung von Pflichtstoff aus dem Examen in das Studium. Zweites Hauptthema war die Einführung eines integrierten Bachelor of Laws, der eben nicht nur als Rückfalloption bei nicht bestandenem Examen eine Rolle spielen würde, sondern auch, wenn man früh erkennt, dass Jura vielleicht für einen nicht das Richtige ist, um dann darauf aufbauend, meinetwegen Master in einem anderen Fach zu machen, jedenfalls mit einem Abschluss dazustehen. Dann gab es noch zwei weitere Kernforderungen. Einmal, was ja auch in der Jureformstudie zum Ausdruck kam, auch gerade bei den eben genannten Sofortprogrammen, das Monitoring, der mit der ersten Prüfung zu folgenden Ziele, also das wirklich ein dauerhafter Prozess ist, was kann verändert werden, wo sind Reformmöglichkeiten und dann ein vielleicht etwas kleineres Thema, die Einrichtung von barrierefreien Ansprechstellen zur Konfliktvermeidung und Prävention in Prüfungssituationen, sprich vor allen Dingen mündliche Prüfung.
Aber muss man nicht sagen, dass das Thema Reform des Jurastudiums nach dem Beschluss der Justizministerkonferenz, wo es hieß, man sehe keinen Reformbedarf, eigentlich erledigt ist?
Also dazu muss man den Justizministerkonferenz und den Beschluss dazu einmal richtig einordnen. Der Beschluss selbst bezieht sich im Prinzip nur darauf, und da ist er etwas ungeschickt formuliert, dass kein grundlegender Reformbedarf insofern besteht, als dass an dem Modell Staatsexamen festgehalten werden soll und keine Umstellung auf das Bologna-System, also keine Umstellung auf Bachelor-Master anstelle des Examens oder anstelle der beiden Examen eingeführt werden soll. Abgesehen davon ergibt sich aber aus dem Beschluss selbst und insbesondere auch aus dem zugrunde gelegten Papier des Koordinierungsausschusses eben doch eine ganze Reihe an Reformansätzen, die nur nicht in der Art strukturell sind, dass sie das komplette Studium sozusagen abschaffen, mit einem neuen Abschluss dann nochmal neu aufziehen. Es bedeutet keinesfalls, dass es keinen Reformbedarf gibt, sondern eben nur, dass an dem Abschluss des Einheitsjuristen, der Einheitsjuristin festgehalten werden soll.
Ein Aspekt ist ja, dass beide Initiativen auch die Einführung eines integrierten Bachelor of Laws, also eines LLB, fordern. Da fragt man sich so ein bisschen, stresst es nicht noch mehr, noch während des Studiums einen zusätzlichen Abschluss vor dem ersten Examen zu machen?
Es ist ein Auffangnetz, eine Rückfalloption bei endgültigem Bestehen im Examen. Zum Zweiten bietet es eine grundsätzliche Alternative in der Juristenausbildung, indem man eben sehr früh auch schon oder relativ früh dann entscheiden kann, nach spätestens 3 Jahren doch aufzuhören und einen Master in einem anderen Fach zu machen, vielleicht auch im Ausland und auch psychologisch wichtig vor dem Staatsexamen, dass man schon was geschafft hat, dass man schon einen erfolgreichen Abschluss geschafft hat. Also insofern wäre das ein Segen, denke ich. Auch wenn jetzt eingewandt wird, was kann man damit eigentlich beruflich machen? Erstens erscheinen mir doch sehr viele Optionen. Man braucht für viele juristische Tätigkeiten in Firmen und Anwaltskanzleien nicht nur Volljuristen. Und zum anderen mal ist es ja viel besser, als ein Studienabbrecher ohne Abschluss zu sein, auch für jede Bewerbung.
Zusätzlich sollte man auf jeden Fall auch noch anbringen, dass eben der emotionale Druck während des Studiums dadurch reduziert wird in einem sehr hohen Maße, dass man eben von Anfang an schon weiß, dass es so eine bestimmte Zwischenlinie gibt, die dann erreicht werden kann und ab der man dann schon mit dem Bachelor einen Abschluss hat, der natürlich auch eine Art von Wertschätzung darstellt. Denn das, was geleistet wurde bis zu diesem Zeitpunkt, wird an anderer Stelle nicht mehr gewürdigt. Das Einzige, worauf es dann ankommt, ist dann das Examen. Und das Examen verliert dadurch selbstverständlich nicht seine Wirkung. Wenn überhaupt, dann wird es nochmal dadurch aufgewertet, dass man eben, obwohl man schon einen Bachelor hat, auch sich dazu aktiv entscheidet, weiterzumachen.
Was denken Sie? Müssen wir uns vielleicht auch endlich mal von dem Bild des Volljuristen, der vermeintlich alles kann, verabschieden und mehr für spezielle Fachrichtungen ausbilden?
Also ich würde sagen, zusammenfassend kann man sagen, dass ja weder der Einheitsjurist noch das Blockexamen isoliert für sich das Problem ist, sondern ich würde 5 Eigenheiten des Examens herausarbeiten wollen, die erst im Zusammenspiel zu dieser immensen oder unzumutbaren Belastung für die Studierenden führen. Der erste Punkt ist eben, dass in allen Rechtsgebieten eben dieser Einheitsjurist abgeprüft wird statt einer Spartenausbildung. Das Ganze auch noch auf einmal, also Blockexamen statt Bologna-Modell mit den entsprechend abgeschichteten Prüfungsleistungen. Dann auch noch laut Prüfungsgegenstände-Verordnung in den meisten Teilrechtsgebieten mit verlangtem Detailwissen, was sich eben nur schwer verträgt mit dem Leitbild des einarbeitungsfähigen Einheitsjuristen. Das auch noch in meist überlangen Klausuren, im Studentenjargon Rennfahrerklausuren, sodass man kaum Zeit hat zum Nachdenken. Und auch noch praxisfern, ohne Nutzungsmöglichkeiten von Kommentaren oder Datenbanken, wo man dann zynisch sagen könnte, für deren Benutzung eh keine Zeit bestünde. Man könnte ja dann noch sagen, dann muss das wenigstens großzügig bewertet werden. Aber wir erleben ja traditionell eben bundesweit die Notengebung in den Examensklausuren von weit unterhalb der Gaußschen Normalverteilung. Jede dieser 5 Eigenheiten für sich wären sicher vertretbar, aber im Zusammenspiel führt das eben zu dieser aus meiner Sicht unzumutbaren Belastung und zu dem enormen Reformbedarf, dass wenigstens 1-2 dieser Eigenheiten angegangen werden, wirklich zu einer Wende.
Ja, vielen Dank, Alex, dass du mit den dreien gesprochen hast. Es wurde da ja schon deutlich, das Jurastudium ist schwer, aber Jurist sein ist eben auch ja irgendwie ein anspruchsvoller Job. Jureform fordert da große Reformen, von denen alle profitieren könnten, also nicht im Klein-Klein. Und doch tut sich an einigen Unis schon was. Was hast du denn da für Beispiele gefunden?
Ja, nach dieser Stressstudie in der Uni Göttingen wurde die Fakultät dort auch aktiv. Und deren Lösung, um den Druck zu reduzieren, ist es tatsächlich, diesen viel geforderten integrierten Bachelor of Laws einzuführen.
Davon haben wir gerade schon gehört, in dem Interview auch, ne, diesen Bachelor.
Genau. Und ich habe dann mal mit Professor Philipp Reuß, dem Studiendekan, gesprochen. Er sagt, dass ab dem jetzt kommenden Wintersemester dieser Bachelor of Laws, kurz LLB, an allen juristischen Fakultäten in Niedersachsen, also in Göttingen, Hannover und Osnabrück, verliehen werden soll. In NRW wird das sogar jetzt gesetzt und landesweit einheitlicher Standard. Da tut sich also echt was. Und
was bedeutet das dann für die Studis? Ist das dann mehr Arbeit oder eigentlich nur ein Auffangnetz?
Na, mehr Arbeit soll es gerade nicht sein. Da unterscheidet sich dieser integrierte Bachelor eben von anderen Modellen, von diesen Extra-Jura-Bachelors, die teilweise an manchen Universitäten schon verliehen werden. Da verlangt man den Studierenden dann noch zusätzlich zum Examen etwas ab. Da müssen dann fachfremde Module, wie zum Beispiel wirtschaftswissenschaftliche Fächer, belegt werden. Im neuen niedersächsischen Modell ist es so, dass der Bachelor verliehen wird, wenn man alle Scheine hat und den Schwerpunkt bestanden hat. Halt nur das staatliche Examen nicht.
Also das kriegt man dann quasi automatisch einfach am Ende so eine Art Zeugnis überreicht. Und es ist was anderes als diesen Wirtschaftsbachelor, den man auch teilweise extra machen kann, wo man dann nur einzelne Vorlesungen besucht. Ne? Ist das denn dann jetzt nicht eher so eine Art Jura-Abschluss mit Abstrichen?
Ja, ich weiß, was du meinst. Das geht ein bisschen in die Richtung Loser-Abschluss, wie Tiziana Chiusi von der Universität des Saarlandes vor 2 Jahren mal in der Kolumne bezeichnet hat.
Was auch nicht auf sonderlich viel Gegenliebe stieß, diese Bezeichnung.
Ja, allerdings. Aber so ist es eben gerade nicht. Neben der Tatsache, dass man einen Abschluss für Studienleistungen bekommt, die man ja tatsächlich auch erbracht hat, gibt es noch einen zweiten Aspekt, der den Machern des Bachelors wichtig ist. Es soll ein Abschluss geschaffen werden für Personen, die eben keine Volljuristen werden wollen und daher die Staatsexamina auch nicht brauchen, weil sie etwa in der Legal Tech Branche, bei Kanzleien, im Backoffice, im Accounting Bereich, bei Unternehmensberatungen, in der Versicherungsbranche oder in der Verwaltung arbeiten wollen.
Aber fängt man denn dann, wenn man das eigentlich als Ziel hat, überhaupt so ein klassisches Jurastudium an? Gibt es da nicht eigentlich andere Studienfächer, die sinniger wären?
Ja, schaden kann es nicht. Aber ja, dafür braucht es teilweise noch ganz andere technische oder wirtschaftliche Kenntnisse. Und die 3 bis 5 zusätzlichen Jahre, die man brauchen würde, um 2 Staatsexamina zu absolvieren, kann man dann eben auf den Erwerb dieser Kenntnisse verwenden.
Okay, also das ist vielleicht auch ganz spannend für Zuhörerinnen und Zuhörer, für uns, die bisher nur überlegen, Jura zu studieren. Wir wollen da niemanden von abhalten. Das wird hier heute teilweise so ein bisschen schwarz gemalt. Wir haben das Studium ja auch beide durchstanden und es hat auch, glaube ich, unterm Strich mehr Spaß gemacht, als dass wir gelitten haben. Aber vielleicht sind diese anderen Studiengänge oder auch mit dem Bachelor eben schon auch eine attraktive Alternative. Ich habe nochmal einen anderen Aspekt, nämlich diese Stofffülle, die ja doch auch immer wieder angesprochen wird. Gerade hinsichtlich des ersten Examens muss man halt sehr viel lernen und man darf nicht vergessen, man hat dann ungefähr schon 5 Jahre Uni hinter sich. In dieser Zeit gibt es in anderen Studien einen Bachelorabschluss und schon einen Master. Und in der Examensvorbereitung ist dann wirklich echt eine richtige Stofffülle abzuarbeiten. Professoren stellen sich da teils gegen solche Forderungen, die Stofffülle etwas zu minimieren. Ein Argument ist da, das sei weinerlich oder juristisches Berufsrisiko. Also ja, Argument, ich stelle das mal dahin, ob das wirklich Argumente sind oder eher subjektive Einschätzungen. Aber gibt es denn da auch inhaltliche Argumente, die gegen so eine Reduktion des Stoffes sprechen?
Eins habe ich bei meinen Recherchen gefunden. Was würde denn zuerst wegfallen? Rechtshistorie, Familienrecht, internationales Privatrecht?
Ja, vermutlich. Kurzer Einwurf, wenn ich keine Rechtsgeschichte gehört hätte, wüsste ich heute zum Beispiel nicht, was die Goldene Bulle ist oder war. Sagt dir das was, Goldene Bulle?
Ja, selbstverständlich. Die Goldene Bulle ist ein kaiserliches Gesetzbuch, das von 1356 an das wichtigste der Grundgesetze des Heiligen Römischen Reiches war. Es regelte vor allem die Modalitäten der Wahl und der Krönung der römisch-deutschen Könige und Kaiser durch die Kurfürsten bis zum Ende des Alten Reiches.
Wahnsinn.
1806.
Alex, ja, ja? Als hättest du die Frage geahnt. Damit haben wir unser kleines rechtshistorisches Proseminar hier auch abgeschlossen. Wir waren aber im internationalen Privatrecht, was dann womöglich wegfallen würde, wenn man den Stoff im Jurastudium zusammenstreicht. Sag doch nochmal, warum ist denn internationales Privatrecht vielleicht ganz sinnvoll dann doch?
Solche Gebiete sind heute echt wichtig. Fälle mit Auslandsbezug gäbe es nicht, wenn man etwa IPR aus dem Studium ausklammert.
Also die gibt's schon und gerade auch immer mehr, aber halt nicht mehr im Studium dann, ne?
Genau, ja. Oder auch Unterhaltsfragen sind in der anwaltlichen Beratung super wichtig.
Also das Familienrecht, ne?
Genau. Und was das IPR angeht, habe ich so eine kleine Anekdote. Ich habe im Refthals einen großen Unwillen gespürt gegenüber Fällen, die in Israel spielen, aber vor meinem deutschen Ausbildungsgericht gelandet sind. Die Berührungsängste wären da vielleicht sehr viel geringer gewesen, wenn man so ein Grundverständnis des Kollisionsrechts auch mal im Studium entwickelt hätte. Aber man muss auch sagen, wenn man sich gegen die Streichung von Stoff ausspricht, wird da auch häufig eine Phantomdebatte geführt. Es fordert nämlich auch niemand wirklich, den Stoff komplett zu streichen. Im Hamburger Protokoll heißt es beispielsweise, durch die Verlagerung bestimmter Stoffgebiete aus der staatlichen Pflichtfachprüfung in das Studium soll die Belastung der Studierenden verringert und eine praxisnähere Ausbildung ermöglicht werden.
Das heißt, im Examen wird, wenn ich das jetzt richtig verstehe, weniger abgeprüft nach dieser Idee, aber verschiedene Inhalte sollen dann nicht komplett wegfallen, sondern werden quasi nach vorne ins Studium gezogen.
Genau, ja. Aber ich finde auch, das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, zumindest Warum? Für mich persönlich. Ich war bei verschiedenen Inhalten schon ganz froh, dass ich die erst zum Examen so richtig können musste und in den Scheinprüfungen die Note erstmal nicht so wahnsinnig wichtig war.
Ja. Also, ja, kann ich irgendwie verstehen. Ich muss auch sagen, ich habe in NRW in Bochum studiert und habe dann abgeschichtet zum ersten Examen. Das ging damals bei uns. Ich habe also in meinem ersten Examen erstmal nur meine Strafrechtsklausur geschrieben, dann einige Monate später öffentliches Recht und dann zum Schluss nochmal einige Monate später die 3 Zivilrechtsklausuren. Ich habe also den Stoff so peu à peu nach dem Rep wiederholt. Ob ich das nochmal machen würde, weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht so, denn eigentlich war ich bei der ersten Klausur darauf nicht so richtig vorbereitet auf diese Klausur. Und bei den letzten war mir dann klar, die ersten liefen nicht so gut, jetzt muss aber wirklich alles zusammenpassen. Also dieses Abschichten war auch ein zweischneidiges Schwert.
Und hat es dann für dich gepasst?
Über Noten sprechen Juristinnen und Juristen ja nicht so gerne, aber zumindest für eine vernünftige Ausgangslage für die mündliche hat es dann doch noch gereicht. Vielleicht weg von meinen eigenen Examensgeschichten. Ihr hört hier den Podcast ARD JustizreporterInnen, heute zum Thema Jurastudium, wie es ist und was vielleicht besser werden kann. Ihr könnt unseren Podcast jede Woche hören. Er erscheint in der Regel donnerstags oder freitags und es gibt ihn in der ARD Audiothek und überall dort, wo es noch so Podcasts gibt. Bei mir im Studio steht Alex. Er ist Referendar bei uns momentan und hat sich sehr intensiv wirklich mit dem Jurastudium auseinandergesetzt. Was bei mir im Studium, jetzt bin ich wieder bei meinem eigenen Studium, aber das ist nun mal das, was irgendwie mir in den Kopf kommt, so gar nicht vorkam, waren die Soft Skills. Also wie ich eigentlich Jura in der Praxis anwende. Das war echt ein kleiner Bestandteil, wenn überhaupt nur. Was ist denn gerade mit der IT, also mit Legal Tech oder dergleichen? Das sind ja viele spannende neue Felder, die sich auch ständig weiterentwickeln. Gibt es da mittlerweile Ansätze? Hat sich da was geändert in den letzten Jahren?
Ja, genau. Das ist vielleicht so ein bisschen die Zukunftsmusik. Wie kann so ein Studium vielleicht irgendwann mal aussehen? Darüber habe ich mit Marie Landwehr gesprochen. Sie ist Vorstandsmitglied im Verein von Recode Law. Das ist eine studentisch geprägte, gemeinnützige Organisation, die sich mit der Zukunft des Rechts beschäftigt. Und die sind eben der Meinung, dass JuristInnen etwas mehr von technischen Automatisierungsprozessen verstehen sollten.
Okay, sagt mir gar nichts, aber ja, was genau wollen die?
Ja, die haben so ein bisschen beobachtet, dass Digitalisierung auch auf dem Rechtsmarkt voranschreitet. Deshalb sind die auch der Meinung, dass das Fach Legal Tech bundesweit in die Lehrpläne der Juristinnenausbildung der einzelnen Länder aufgenommen werden soll.
Okay, hören wir mal rein in euer Gespräch. Ich bin mal gespannt, was sich da genau verbirgt hinter der Digitalisierung.
Was genau ist dieses Legal Tech eigentlich, von dem jetzt alle JuristInnen reden?
Wir versuchen immer mehr, diesen Begriff zu konkretisieren und klarzumachen, dass es sich bei Legal Tech um die Digitalisierung des Rechts an sich handelt. Wir haben da auch schon mal ein bisschen versucht, Lösungsansätze zu finden und der eigentlich bekannteste Definitionsansatz für Legal Tech ist die Einteilung in Legal Tech 1.0, Legal Tech 2.0 und Legal Tech 3.0. Dabei kann man sich immer die Worte merken: unterstützend, automatisierend und ersetzend. Das heißt, Legal Tech 1.0 ist alles an Dokumentenerfassung, Zeiterfassung, aber auch solche Sachen wie Back Online, was uns einfach erleichtert, schnell Dokumente zu finden, seien es jetzt Gerichtsurteile. Legal Tech 2.0 ist dagegen schon automatisierend. Da kann man dann auf solche Sachen wie Smart Contracts hinweisen. Das heißt, es werden, ich sage jetzt mal, ganz einfache juristische Prozesse schon automatisiert. Es geht nicht nur darum, dass ich als jemand, der in der juristischen Branche arbeitet oder studiert, schnell an Informationen komme, sondern dass ich auch schon Arbeiten abgeben kann, die leicht erledigt werden. Dabei geht es aber noch nicht um irgendwelche komplizierten Inhalte. Das kommt dann eher in den Bereich Legal Tech 3.0, der schon ersetzend arbeitet. Das ist aber aktuell noch ziemliche Zukunftsmusik. Wir befinden uns im Moment irgendwo zwischen Legal Tech 1.0 und 2.0. Die gesamte Digitalisierung der Lehre, der Justiz oder ähnlicher Bereiche ist einfach ein Mittel, was wichtig ist, um Legal Tech später durchsetzen zu können.
Und warum sollte ich mich als Juristin jetzt mit Automatisierungsprozessen beschäftigen? Das können doch Menschen mit einem Informatikabschluss ohnehin viel besser.
Würde man tatsächlich denken. Allerdings ist es auch für Informatiker, die sich daran interessieren, möglich in den Legal Tech-Bereich einzusteigen. Andererseits muss man wirklich sagen, es hilft enorm, das juristische Wissen zu haben, zu verstehen, wie die Juristerei funktioniert und was für Bedürfnisse dort vorliegen. Daher sind ja auch durch Legal Tech neue Berufszweige hervorgekommen, wie zum Beispiel den Legal Engineer. Also jemand, der eine juristische Ausbildung hat, der aber auch informatische Kenntnisse hat und somit Programme programmieren kann, die der Juristerei selbst helfen, mit dem Verständnis, was er über die juristische Arbeit hat. Man muss auch dazu sagen, wir brauchen auch eine Verschnellerung der Arbeitsprozesse. Denn wir merken ja immer mehr, die große Generation der Babyboomer wird bald in Rente gehen. Es wird immer mehr darüber beschwert, dass nicht genug Nachwuchs nachkommt. Die juristische Branche hat eine Art Fachkräftemangel. Nach einer Prognose des Forschungsinstituts Prognos sollen bis 2030 fast 40% der JuristInnen in die Rente verschwinden.
Und wie genau soll dann nach euren Forderungen Legal Tech im Studium vermittelt werden?
Also aktuell ist es uns sehr, sehr wichtig, dass die einzelnen JPAs der Bundesländer Legal Tech überhaupt anerkennen für einen Teil der juristischen Ausbildung. Sei das zum Beispiel als Schwerpunktbereich oder in der Möglichkeit, die Praktika, die für das erste Examen besonders relevant sind, auch im Bereich Legal Tech absolvieren zu können. Jedes Bundesland sollte es aufnehmen und es sollte deutschlandweit anerkannt werden, dass LegalTech ein wichtiger Bereich der juristischen Ausbildung ist. Aktuell haben das schon einige Bundesländer durchgesetzt, es gibt aber noch mehrere Bundesländer, die es noch nicht erfüllen.
Also das hört sich schon mal cool an, wenn man sagt, das bringt man ins Studium mit rein, das ist was Neues, das ist ein interessantes Thema. Aber führt das dann nicht wieder zu einer Überfrachtung des Studiums?
Ich finde, die Frage ist nicht, sollten wir aufhören, neue Sachen hinzuzufügen, sondern sollten wir nicht überlegen, was von dem aktuellen Stoff wirklich relevant ist. Deshalb ist unsere aktuelle Forderung auch erstmal die eines neuen Schwerpunktbereiches oder der Möglichkeit von Praktika. Auf lange Zeit wollen wir aber auch natürlich, dass LegalTech ein Bereich der Kernkompetenzen, wie zum Beispiel auch in der Zwischenprüfung, schon Teil des Lehrplans werden kann. Dafür müssen aber grundlegende Reformen stattfinden und man sollte sich wirklich mal überlegen, welche Bereiche heutzutage noch wirklich relevant sind, welche in einer Zwischenprüfung, in einem generellen Lehrplan behandelt werden müssen und welche Bereiche wie LegalTech nicht vielleicht auch zukunftsorientierter sind und eine sehr breite Masse in kleinem Rahmen abdecken können.
Ja, und wenn ich jetzt studiere und nicht auf die Reform warten will und mich aber für LegalTech interessiere, was kann ich da jetzt schon machen?
Also aktuell kann ich da absolut empfehlen, auch zu unserem Verein Record Law zu kommen. Denn wir sind ein studentisch geprägter Verein, der alle Interessierten aus dem Bereich LegalTech, seien das JuristInnen, also Leute aus der juristischen Ausbildung oder die sich auch schon auf dem Arbeitsmarkt befinden, aber auch Informatiker, Wirtschaftswissenschaftler oder Designer, die sich für den Bereich interessieren, die zu uns kommen können. Denn das Gute an uns ist, dass wir keine LegalTech-Nische abbilden. Wir kümmern uns um LegalTech im Ganzen.
Und so generell, welche Unis haben da so einen Zugang dazu?
Also den Zugang zu unserem Verein haben wir tatsächlich deutschlandweit. Darüber hinaus muss man aber sagen, dass das LegalTech-Bildungsangebot in den letzten Jahren unglaublich gewachsen ist. Das Problem ist dahinter eigentlich schon deine erste Frage. Was ist eigentlich LegalTech? Es gibt so viele Bildungsangebote, aber es ist nicht immer klar, was für einen Bereich von LegalTech diese abdecken. Manche kümmern sich eher um die Frage des KI-Rechts. Andere, wie zum Beispiel der LLM in Passau, kümmern sich um einen Bereich der Rechtsinformatik. Dort haben JuristInnen die Möglichkeit, eben einen Master abzuschließen, einen juristischen Master, in dem sie einerseits Rechtsvorlesungen besuchen, die sich um KI etc. kümmern, aber auch tatsächliche Informatikkurse ablegen. Wir haben also im Verein auch in dem letzten Jahr angefangen, diese Bildungsangebote in ganz Deutschland zu sammeln und klarzustellen, was für einen Fokus diese haben, was der Schwerpunkt ist, was man mitbringen muss etc. und das Ganze einfach etwas verständlicher aufzubauen, dass alle Interessierten, die Bock drauf haben, auch die Möglichkeit haben, dahin zu kommen.
Das war also dein Gespräch mit Marie Landwehr. Irgendwie schwer vorstellbar, wie das dann in der Praxis aussehen soll. Also so KI und LegalTech-Anwendungen an der Uni. Da habe ich immer noch viel mit alten klassischen analogen Büchern zu tun gehabt. Aber immerhin, back online, das war auch bei mir vor 4, 5 Jahren schon ein absolutes Thema. So eine KI, die eine Klausur schreibt, wäre das vielleicht auch ein Praxisbeispiel?
Ja, okay, das geht vielleicht jetzt wirklich ein bisschen weit.
Schade.
Aber ich habe da mal mit Jakob Horn gesprochen. Das war mal ein Kollege von mir am Lehrstuhl als WISMIT. Und der arbeitet heute als Anwalt und Dozent an der Humboldt-Universität in Berlin und hat tatsächlich schon mal eine Lehrveranstaltung auf die Beine gestellt, in der Studierende mit LegalTech gearbeitet haben und tatsächlich Tools gebaut haben. Er hat da mit seinen Studis darüber nachgedacht, wie man einen Sachverhalt so strukturiert aufbereiten kann, dass ein Computerprogramm quasi automatisch die Lösung für die Rechtsprobleme finden kann.
Okay.
Das sind so Fähigkeiten, die man als Jurist in der Zukunft vielleicht einfach haben muss und die dann im Jurastudium vielleicht auch irgendwann mal der Standard sind. Ich habe ihn gefragt, wie er die Veranstaltung konzipiert hat und was die Studierenden da für Endprodukte hatten.
Eine Gruppe hat sich Baumängeln angenommen. Also man hat bestimmte Sachverhalte angegeben und dann konnte das Tool das rechtlich klassifizieren. Und zwei Gruppen haben Tools gebaut, um Gesellschaftsverträge online abzuschließen. Wenn man also eine neue Gesellschaft gründet, ein Start-up, konnte man über dieses Tool als Gründer sehr einfach sich seinen Gesellschaftsvertrag raussuchen.
Krass, das also Jakob Horn, bedeutet das, dass ich dann womöglich irgendwann in meinem Jurastudium auch lerne zu programmieren?
Nee, so ganz so High-Level ist es dann doch nicht. Es gibt bereits Tools von Anbietern am Markt, mit denen man dann auch studierendenfreundlich so gewisse logische Prozesse einfach nachvollziehen kann und die man dann mit eigenen Fragen bestücken kann, aber ohne, dass man den ganzen Code gleich selber schreiben muss. Besonders wichtig war Jakob Horn aber sowohl, dass die Studierenden selbstständig arbeiten, als auch sich mit PraktikerInnen austauschen können. Das ist ja im heutigen Jurastudium auch nicht so selbstverständlich.
Also der Austausch meinst du, das stimmt. Was sagt denn Jakob Horn dazu?
Ziel von Anfang an war, dass die Studierenden sehr viel selber machen, sehr viel ausprobieren. Wir uns im Kurs Austausch, hatte aber auch ganz lockere Austauschrunden, wo verschiedene Anwälte und Anwältinnen, Richterinnen und Richter kamen und mit den Studierenden über ihre Produkte gesprochen haben, um auf die Art und Weise neuen Input zu generieren und bei der Entwicklung des Produkts weiterzubekommen und ein bisschen Feedback zu bekommen.
Okay, interessant. Also da scheint sich ja echt einiges zu tun. Bei uns liegt das Studium, wir haben es eingangs gesagt, mittlerweile ein paar Jahre zurück. Ist denn jetzt so dein Eindruck, lohnt sich's heute nach wie vor ein Jurastudium anzufangen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich habe auch so ein bisschen erstmal mich eingrooven müssen, aber irgendwann wusste ich auch nicht mehr, was ich sonst machen soll. Und es ist einfach die Möglichkeit da, dass man dann in ganz viele Bereiche einfach Einblicke erhält, weil irgendwas ist ja immer rechtlich geregelt.
Das stimmt. Also Jura spielt, das merke ich jetzt mittlerweile auch, an so vielen Alltagssituationen einfach eine Rolle. Den meisten Menschen ist das gar nicht so bewusst, bis dann irgendwas schiefläuft und dann werden Juristinnen und Juristen doch zu Rate gezogen. Und für die Situation vor dem Jurastudium haben wir jetzt heute einen Einblick gegeben. Vielen, vielen Dank, Alex, für diese Recherche. Du warst ja jetzt wirklich über Wochen dran. Das hat man, glaube ich, auch gemerkt. Es war ja gar nicht so negativ, aber zum Abschluss vielleicht nochmal einen O-Ton von einem Studenten, den du getroffen hast an der Uni Heidelberg, der eigentlich ein ganz positives Fazit gezogen hat.
Ja, genau. Also der hat mir auch noch mal so ein bisschen erzählt, was er sich für künftige Jurastudierende wünschen würde.
Interessante Lehrformate und einfach, dass man das Interesse an diesem sehr schönen, wie ich finde, und sehr vielseitigen und interessanten Fachbereich aufrechterhalten kann, ohne dass man durch, ich sag mal, nervige Sachen irgendwie aufgehalten wird. Weil eigentlich ist Jura ein sehr schönes Fach.
Ah, was für gute, wohltuende Worte zum Ende. Und so wie es sich da im Hintergrund anhörte, hast du ihn kurz vor der Kantine erwischt, was auch im Zweifelsfall kein schlechter Ort ist für das Jurastudium. Vielen Dank, Alex, nochmal, dass du hier heute bei mir im Podcaststudio warst.
Ja, gerne, hat Spaß gemacht.
Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Das war die Ausgabe der JustizreporterInnen. Ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. In dem Podcast Mohamed Rami, wenn die Polizei tötet, geht es um den 16-jährigen Geflüchteten aus dem Senegal, der vor 2 Jahren in Dortmund von der Polizei getötet wurde. Mohamed Rami wollte sich wohl das Leben nehmen, die Polizei ist dazu gerufen worden und anstatt Mohamed Rami helfen zu können, ist die Situation aus dem Ruder gelaufen und unterm Strich ist der Tod eines 16-jährigen Geflüchteten zu beklagen. Der Podcast widmet sich in mehreren Teilen sehr ausführlich diesem Thema. Die Reporterinnen und Reporter waren sogar im Senegal, haben die Familie von Mohamed Rami besucht und auch die Perspektive der Polizei, der Politik in NRW und des Falls kommen vor. Aktuell wird dieser Fall noch vor dem Schwurgericht am Landgericht Dortmund verhandelt. Hört gerne mal rein in diesem Podcast. Ich finde, es lohnt sich wirklich sehr. Am Ende dieser Folge hier von unserem JustizreporterInnen-Podcast hört ihr auch noch einen kurzen Trailer der Kollegen vom Podcast Mohamed Rami, wenn die Polizei tötet. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Das war die Ausgabe der JustizreporterInnen. Wenn ihr Anmerkungen habt, Lob, Kritik, wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne. Wir lesen jede E-Mail und beantworten sie auch. Schreibt uns einfach an justizreporterinnen@swr.de, JustizreporterInnen zusammen in einem Wort geschrieben. Wir sind nächste Woche wieder für euch da mit einer neuen Folge der ARD JustizreporterInnen, damit ihr auf dem Stand bleibt, was wir hier so erleben in der Hauptstadt des Rechts in Karlsruhe. Liebe Grüße, tschüss.
ARD. Es klang wie Pistolenschüsse.
Mit diesen Schüssen beginnt meine Recherche. Die Schüsse feuert ein Polizist ab.
Nach den Schüssen habe ich wieder hingeguckt und habe halt gesehen, wie Mohammed gefallen ist.
Die Schüsse treffen einen 16-Jährigen, einen Geflüchteten, einen Schwarzen. Sie treffen Mohamed Rami. Er ist tot, erschossen von der Polizei. Was genau ist am 8. August 2022 in Dortmund passiert? Eine Frage und viele Perspektiven. Von Aktivisten. Und auch von Polizisten.
Wenn wir selber als Mörder beschimpft werden und dass wir Blut an unseren Händen haben, das macht mich wütend und traurig.
Perspektiven von Politikern.
In der Situation ging es um die Frage, sticht der zu oder schießt die Polizei?
und von Ermittlern.
Ich frage mich, wie kommt es dazu, dass Herr Reul diese Äußerung tätigt, weil sich das nicht unbedingt mit dem deckte, was ich bis dahin dann schon an Kenntnissen hatte über dieses Verfahren.
Und am Ende ein Gerichtsverfahren, das eine Antwort auf diese eine Frage bringen soll. Durfte die Polizei auf Mohamed Rameh schießen?
Das ist der Mensch, den man getötet hat. Und man fragt sich, auch nach so langer Zeit immer noch, hätte man persönlich anders handeln können?
Mohamed Rameh, wenn die Polizei tötet. Ein Podcast über einen Fall tödlicher Polizeigewalt. Erzählt aus allen Perspektiven. In der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.